Ich habe ein Thema auf meinem Herzen und zwar habe ich das überschrieben mit: Kennst du Jesus? Wie kennst du Jesus? Und es ist, dieses Wort ist nicht nur an solche gerichtet, die vielleicht Jesus noch gar nicht kennengelernt haben oder von Jesus noch gar nichts gehört haben, sondern das ist gerade auch an uns gerichtet, die wir Jesus kennen und die wir mit Jesus laufen. Und es soll einfach darum gehen, wie kennen wir Jesus, wie gut kennen wir Jesus, wo haben wir Jesus wirklich erkannt? Und das ist ja eigentlich so die Frage, um die es im Leben geht. Warum wir existieren. Wer ist Jesus für uns? Kennen wir Jesus? Und einsteigen in das Thema möchte ich mit einer Bibelstelle aus dem Johannes 7. Könnt ihr aufschlagen, wenn ihr möchtet. Und zwar geht es darum, was waren die Vorstellungen der Juden über Jesus zu der Zeit, als Jesus hier auf dieser Erde war, im Fleisch auf dieser Erde war. Zu dieser Zeit. Was waren die Vorstellungen, die Juden hatten über Jesus Christus? Im Johannes 7, 27 können wir lesen, und zwar ist es eine Aussage, die die Juden treffen über Jesus. Und zwar sagen sie: Diesen aber kennen wir, woher er ist. Also sagen sie über Jesus: Diesen kennen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Also sie beziehen sich auf die Person Jesus, die sie kennen, die vielleicht der eine mag vielleicht damals der Nachbar gewesen sein von Jesus, oder andere wissen, Jesus ist der Sohn von der Maria, er ist Lehrer, er ist Zimmermann. Ich kenne ihn, er ist doch da und da aufgewachsen und hat den und den Beruf, den kenne ich. Aber wenn Christus kommt, den kenne ich nicht. Wissen wir nicht, woher er kommt. Und eigentlich ist diese Aussage, die die Juden hier tätigen, ist, dass sie damit sagen, diesen Jesus, den sie vor sich haben, von dem sie sagen, dass sie ihn kennen, eigentlich sagen sie, das ist nicht der Christus. Weil sie sagen, wir wissen doch, woher er ist, aber wenn der Christus kommt, wissen wir nicht, woher er ist. Also was ist das für ein Kennen, was hier gemeint ist? Wie kennen die Juden Jesus, wenn sie sagen, wir kennen diese Person Jesus, aber sie haben nicht verstanden, wer er wirklich ist? Und Jesus antwortet darauf ihnen, das kann man weiterlesen in den Versen 28 bis 29. Und zwar steht hier: Jesus nun rief im Tempel, lehrte und sprach: Ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. Also es ist eine interessante Aussage, weil wir später auf eine Bibelstelle kommen, die sich ein bisschen anders anhört als diese. Weil hier ist die Aussage, dass Jesus sagt zu den Juden: Ihr kennt mich, aber ihr kennt den Vater nicht. Das ist ja so die Frage, kann das sein? Ihr kennt bestimmt die Bibelstelle, wo es heißt, wer Jesus kennt, kennt den Vater. Aber hier steht, Jesus sagt, ihr kennt mich, aber ihr kennt den Vater nicht. Also was ist mit diesem Kennen gemeint? Wie gut kennen die Juden den Herrn? Wie kennen sie ihn? Und das ist so die Frage. Und ich glaube, dass hier einfach auch Juden angesprochen sind oder das von sich sagen, die das Wirken von Jesus in der Öffentlichkeit mitkriegen, die gesehen haben, wie er aufgewachsen ist, die gesehen haben, wie er im Tempel lehrt, dass er ein Zimmermann ist, dass er in Bethlehem geboren ist, die ihn demnach kennen. Aber sie kennen den Vater nicht. Und das ist die Frage, wie kennen sie Jesus wirklich, wenn sie den Vater nicht kennen? Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, es gibt diesen Unterschied zwischen kennen und erkennen. Und das wollen wir uns gemeinsam mal anschauen. Und zwar, als dieses Thema so in mein Herz gefallen ist, war eine Bibelstelle, die sofort da war. Und die möchte ich gerne mit euch lesen. Und die steht im 2. Korinther 5, Vers 16. Weil die uns so ein bisschen erklärt, was meint dieses Wort kennen eigentlich. 2. Korinther 5, 16. Hier steht: Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Also hier steht: Jetzt kennen wir Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Und dieses von nun an, das zeigt so einen neuen Abschnitt an. Das heißt, jetzt, von nun an, kennen wir Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Dieses von nun an zeigt, es gab auch ein Vorher, stimmt's? Von nun an kennen wir nicht mehr nach dem Fleisch. Was war vorher? Und was ist dieses von nun an? Wenn man weiterliest in diesem Vers, geht es um die neue Schöpfung. Und es geht einfach darum, dass dieses von nun an meint, der Zeitpunkt, wo du dein Herz Jesus gegeben hast, der Zeitpunkt, wo dein Herz von neuem geboren wurde, der Zeitpunkt, wo du in eine lebendige Beziehung zu Jesus eingegangen bist. Und die Bibel sagt, dann kriegen wir einen neuen Geist und wir werden eins mit dem Herrn. Wir werden eins mit dem Herrn. Und das ist mit diesem von nun an gemeint. Und wenn das geschehen ist, sagt die Bibel, dann kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. Und nach dem Fleisch meint dieses Äußerliche, was du sehen kannst. Ja, Fleisch und Blut, was man an einem Menschen sehen kann, was du betasten kannst, was du sehen kannst, wo du vielleicht sagen kannst, ich sehe Jesus, der, ne, können die Juden sagen, ich habe mitgekriegt, wie er aufgewachsen ist, ich habe mitgekriegt, wo er geboren ist, ich habe mitgekriegt, welchen Beruf er hat. Das war dieses Kennen, was die Juden damals hatten, nach dem Fleisch nach. Sie konnten Jesus sehen, anfassen mit den natürlichen Sinnen. Und es gibt aber auch ein Erkennen, was eine ganz andere Basis hat, einen ganz anderen Ausgangspunkt. Und dieser Ausgangspunkt ist, dass du in eine lebendige Beziehung zu Jesus gekommen bist. Das bedeutet, du bist eins geworden mit ihm. Dein Geist ist eins geworden mit ihm. Und das bedeutet, dass du eine Beziehung hast zu ihm. Und dieser Bibelvers, den wir eingangs gelesen haben, wo die Juden sagen, wir kennen dich, das ist ein Kennen ohne Beziehung zu Jesus. Das ist ein Kennen nach dem Fleisch, ein Kennen nach dem Aussehen. Und es gibt aber dieses tiefere Erkennen, und das ist das, was so wichtig ist für uns, dass wir sagen, wir kennen Jesus nicht nur nach dem, was ich gehört habe von Jesus, was ich gelesen habe von ihm, sondern auch nach dem, was ich erfahren habe mit ihm, was ich mit ihm erlebt habe. Es ist ein Erkennen im Geist. Und das ist möglich, wenn wir zu ihm gehören. Und wenn man sich dieses Kennen und Erkennen, es gibt viele Bibelstellen, die gleich übersetzt sind. Da, wo es Erkennen meint, steht Kennen, wo es Kennen meint, steht auch Kennen. Und man denkt, wie kann das sein? Da gibt es einen Unterschied. Und im Griechischen, wenn man sich die Worte anschaut, sieht man, das sind zwei Worte. Dieses nach dem Fleisch kennen ist ein anderes Wort im Griechischen, als Jesus im Geist zu erkennen. Es ist ein anderes Wort. Und zwar ist dieses Wort, jemanden nach dem äußeren Schein zu kennen, wie die Juden das getan haben, nach dem Fleisch. Das heißt das Wort Oida oder Oida, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Es ist griechisch. Und die Studienbibel sagt, es ist ein Wissen durch innere Anschauung. Und dann habe ich mir überlegt, was bedeutet denn innere Anschauung? Und dann habe ich gedacht, ja, innere Anschauung, ich kann eine andere innere Anschauung haben als du. Stimmt's? Ist so Interpretationssache. Du hast vielleicht nochmal eine andere innere Anschauung als ich. Und dieses Oida meint Kennen nach innerer Anschauung. Ich interpretiere das Verhalten von Jesus so. Du interpretierst das Verhalten von Jesus vielleicht vollkommen anders. Das ist so dieses menschliche Überlegen dabei, dieses menschliche Interpretieren. Das auf diese natürliche Sinne Begrenzte, Beschränkte. Das meint dieses Oida. Kennen nach dem, was du hörst, was du siehst und wie du es auslegst, wie du es interpretierst. Aber dieses Wort Erkennen, was in dem Moment stattfindet, wo du zu Jesus kommst, wo du sagst, ich kenne nicht nur Fakten über Jesus, ich weiß nicht nur, was man über seine Person schreibt oder liest, ich habe nicht nur von ihm gehört, sondern in dem Moment, wo du sagst, ich bin in eine lebendige Beziehung zu ihm eingegangen, da hast du ihn erkannt. Und dieses Wort heißt im Griechischen ginosko, und das bedeutet ein Wissen aufgrund von Erfahrung. Also nicht ein Wissen von dem, wo du sagst, ja, habe ich schon mal gehört, dass Jesus Gottes Sohn ist, habe ich schon mal gehört, dass er Wunder tut, habe ich gehört, dass er von der Maria geboren ist, sondern etwas, wo du sagen kannst, das, was über Jesus geschrieben steht, dass er der Friedefürst ist zum Beispiel oder dass er die Liebe ist, das ist etwas, was du erlebt hast, was du erfahren hast. Und das ist dieser Unterschied zwischen kennst du Jesus oder hast du Jesus erkannt? Hast du ihn erlebt als den, der er ist? Als den, der die Bibel, wie die Bibel ihn beschreibt und was er, von dem er selber sagt, wer er ist, hast du ihn erlebt. Das meinst du dieses Erleben in bestimmten Situationen deines Lebens. Zum Beispiel, ein Beispiel aus von mir, als ich studiert habe, ich habe Architektur studiert und das Studium an sich war auch ein anspruchsvolles Studium, es war sehr zeitintensiv und als es so zum Abschluss ging, in die Diplomzeit hinein, war das, wir mussten ein Projekt machen, ein ganzes Projekt, die ganze Abwicklung von einem Projekt, wir mussten was entwerfen, das war ein Riesending und wir hatten nur ein paar Wochen Zeit und die Zeit war total intensiv und man war wirklich Tag und Nacht mit diesem Projekt beschäftigt, das auf die Beine zu stellen und fertig zu werden bis zu dem Präsentationstermin mit allen Dingen, die verlangt waren. Und die Zeit wurde immer knapper und man hat nur noch den Berg gesehen, den man noch tun muss und hat gedacht, wie soll ich das schaffen, das ist rein menschlich gesehen, fast nicht zu schaffen, dieses Projekt fertig zu kriegen. Und dann ist es ja schon so, dass die Seele nicht immer so in der Ruhe ist, sondern auch aufgewühlt ist. Und ich habe das so erlebt, dass mich das schon bedrängt hat und ich gedacht habe, wie soll ich fertig werden? Und es ist nicht irgendwas gewesen, sondern es ging um meinen Abschluss vom Studium. Es ging um den Abschluss und da kann man auch durchfallen. Also es ging um was, es war wichtig. Und Ich habe das wirklich erlebt, dass in dieser Situation, dass ich so einen Frieden bekommen habe, auch bei der Endpräsentation, wo ich sagen muss, das war ein Frieden, der nicht definitiv, nicht von mir war. Das war wirklich ein Frieden, der übernatürlich war von Gott. Etwas, wo ich sagen kann, ich habe Jesus als Friedefürst erlebt. Ich habe nicht nur gelesen, Jesus ist der Friedepunkt, ja, habe ich gelesen, kann ich weitergeben, sondern ich kann sagen, in diesem Punkt habe ich ihn erkannt, weil ich ihn als diesen Friedefürst erlebt habe. Ich hatte so einen Frieden, als ich das präsentiert hatte, wo andere Kommilitonen mich darauf angesprochen haben, gesagt haben, warum bist du so ruhig? Es gab auch eine Zwischenpräsentation, warum bist du so ruhig? Und ich weiß, dass meine Note war nicht die beste und das war nicht so, wo ich sagen kann, die Note war das Highlight und das ist jetzt ein Zeugnis für Gott, aber ich weiß, dass verschiedene Kommilitonen mich auch angesprochen haben und gesagt haben, dass sie das mitgekriegt haben, wie ich so durch das Diplom gegangen bin und dass sie das stark fanden, dass ich das mit Gott gemacht habe. Und sie da drin Gott erlebt haben, sie haben das gesehen, da war so ein Friede in mir, wo ich sagen kann, ich kann dir den nicht erklären, weil der kommt nicht von mir. Ich kann dir nur sagen, der kommt von Jesus. Das war was, wo ich wirklich sagen kann, ich habe ihn als das erlebt. Wo ich sagen kann, ich kenne nicht nur Jesus im Sinne von, ich habe es gehört, sondern ich habe es erlebt. Und das meint dieses Wort Genosko. Und das ist möglich, wenn wir in diese Beziehung eingetreten sind zu Jesus. Wenn wir nicht nur hören und sehen, nicht nur von außen ihn betrachten, sondern wenn wir diese Beziehung haben, wenn wir eins werden. Und dieses Wort Genosko ist das gleiche Wort, was auch verwendet wird, wenn ein Ehepaar intim ist miteinander, ein Fleisch wird, wie die Bibel sagt. Und das Wort Gottes sagt, auch wenn wir zu Jesus kommen, dann werden wir ein Geist mit ihm. Also auch da verschmilzt was, wir werden ein Geist mit ihm. Und es ist die intimste Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben können. Und da findet dieses Erkennen statt. Da, wenn wir da bei ihm sind, in Beziehung mit Jesus sind, dann erkennen wir ihn als den, wie er beschrieben wird in der Bibel, als den Friedefürst oder als deinen Helfer, als deinen Tröster. Das sind nicht nur irgendwelche abstrakten Worte, die Jesus beschreiben, sondern er ist das verkörpert in Person. Und das können wir erleben, weil wir diesen Zugang haben zu ihm, durch die Gemeinschaft mit ihm. Und die Bibel sagt, dass Menschen, die noch nicht in diese lebendige Beziehung eingegangen sind zu Jesus, dass sie Jesus nicht erkennen. Und zwar wollte ich das mit euch auch anschauen aus dem 2. Korinther 3. Damit ihr wisst, wovon ich spreche, beschreibt nämlich die Bibel, dass wie eine Decke auf dem Herzen von den Menschen liegt, die noch nicht in diese lebendige Beziehung zu Jesus eingetreten sind. Eine Decke auf dem Herzen, das meint, dass die Herzensaugen Jesus noch nicht erkannt haben. Du hast vielleicht Wissen dann angeeignet in deinem Kopf, aber die Herzensaugen haben ihn noch nicht gesehen. Und da steht im 2. Korinther 3, Verse 14 bis 18, steht, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Also das meint diese Decke, die auf dem Herzen liegt, die sich wie auf die geistigen Augen drauflegt, dass man mit dem Herzen Jesus nicht erkennen kann. Aber hier steht, dann steht aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Das ist genau das. Und dann steht weiter, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also diese Bibelstelle macht nochmal so deutlich, was nötig ist, um Jesus wirklich zu erkennen. Ihn nicht nur nach dem Fleisch zu kennen, nicht nur kennen, was du gehört hast über ihn, was du gelesen hast, sondern ihn wirklich erkennen in dem Ausmaß, was sein ganzes Wesen ausmacht. Und die Bibel sagt, dass diese Decke, die sozusagen diese wie eine Verblendung ist auf Menschen, die noch nicht Jesus erkannt haben, diese Decke, die auf den Herzensaugen liegt, Jesus mit dem Herzen zu erkennen, die wird weggehoben, wenn wir uns zu Jesus wenden. Die wird weggehoben. Und jeder, der heute hier sitzt und du hast Jesus in dein Leben eingeladen, du hast Jesus erkannt. Du kennst ihn nicht mehr nach dem Fleisch, du hast ihn erkannt. Du bist ein Geist geworden mit ihm. Und hier steht, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn ansehen. Und vielleicht kennst du das auch manchmal, dass man so denkt, hey, ich suche dich, wo bist du, sprich zu mir. Und du denkst, ich kann nicht hören, was Jesus sagt, aber das stimmt nicht, weil Jesus sagt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das ist schon passiert, weil diese Decke ist schon weggehoben von dir. Es ist passiert. Wir dürfen uns einfach Jesus nahen und das glauben. Wir können ihm begegnen als den wir brauchen in dieser Situation. Wenn du weißt, ich brauche Trost von Jesus, dann kannst du das erleben. Du kannst ihn da drin erkennen. Nicht nur wissen, du bist mein Tröster, Amen, sondern du kannst es erleben in deinem Herzen. Und es verändert dich von innen heraus. Und das meint dieses Wort Ginosko. Und das möchte Jesus, dass wir ihn erkennen als den, der er ist. Und das ist möglich für uns. Und ich habe auch gedacht, es erinnert mich so an ein Beispiel, wenn man sagt, ihr kennt es bestimmt, wenn man so sagt, kennst du den und den Star? Was weiß ich, ein Schauspieler Brad Pitt oder wen gibt's noch? Angelina Jolie oder wen auch immer. Und du sagst, man tauscht sich aus und sagt, kennst du diesen Star? Und jeder wird sagen, ja, ich kenne den Star. Logisch, ich habe von dem gehört, ich kenne Filme von ihm, ich habe Interviews gesehen oder gelesen, ich habe Dinge im Radio gehört, ich habe Dinge in der Zeitung gelesen, ich kenne diesen Star. Aber du hast ihn nie persönlich getroffen. Und das ist dieses Kennen. Du hast Informationen gesammelt über eine Person. Du kennst sein Auftreten in der Öffentlichkeit, aber du kennst sein Herz nicht. Du kennst dein Herz nicht. Du bist diesem Star nie persönlich begegnet, hast keine Freundschaft zu ihm aufgebaut, hast keine Herzensbeziehung zu ihm entwickelt. Du kennst ihn nicht vom Herzen her. Du kennst nur das, sein Wirken in der Öffentlichkeit. Und das ist der Unterschied. Es ist genauso mit Jesus. Man kann Jesus kennen wie einen Star, was du gehört hast von ihm. Aber du kannst Jesus tiefer kennen, du kannst ihn erkennen, weil du diese Herzensbeziehung zu ihm haben kannst. Und du hast diese Herzensbeziehung, wenn du dich für Jesus entschieden hast und Jesus in deinem Herzen lebt. Und Jesus sehnt sich danach, sich uns zu erkennen zu geben und sich uns zu offenbaren. Genau als der, den du gerade in dieser Situation, in der du bist, wo du ihn brauchst, weil Jesus sieht es. Er weiß, ob du ihn gerade als Tröster brauchst oder ob du ihn als Weisheit brauchst, als Beistand, als Liebe. Jesus weiß das und er möchte dir da drin begegnen. Und dann stellt Jesus diese wesentliche Frage, wie ich mein Thema eigentlich überschrieben habe, wer ist Jesus, kennst du Jesus? Jesus stellt diese Frage seinen Jüngern und man sollte denken, die Jünger sind mit ihm gelaufen. Interessant, wie kennen die Jünger den Herrn? Und Jesus fragt sie das in Matthäus 16, Verse 15 bis 17. Jesus wendet sich hier an seine Jünger und dann steht, er spricht zu ihnen, ihr aber, also nicht nur Juden allgemein, sondern ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Also er wollte gucken, er wollte ihm auf den Grund gehen. Kennen sie mich oder haben sie mich erkannt? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und das finde ich so stark, ich könnte manchmal über diesen Vers wie stehen bleiben und nur diesen Satz angucken, wo Petrus ihn erkennt und sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Was für eine Aussage. Das, worum sich unser ganzes Leben dreht, unsere Existenz, warum wir hier sind, dass wir zu Jesus gehören, dass es einen Plan gibt, den Jesus hat. Wer Jesus ist, er ist nicht einfach nur ein Mensch wie wir. Jesus ist Mensch und Gott, er ist wirklich der Sohn des lebendigen Gottes. Und Petrus hat ihn erkannt, ich finde es so gewaltig. Er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Finde ich so gewaltig. Und Jesus sagt, ja, Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart. Fleisch, das, was du sehen kannst, was wir anfassen können, was wir gesagt haben, jemanden nach dem Hörensagen kennen, das hat es dir nicht geoffenbart. Sondern mein Vater hat es dir geoffenbart. Er hat wirklich so eine himmlische Offenbarung gehabt, eine Offenbarung vom Vater, eine Offenbarung aus dem Himmel. Obwohl Petrus damals noch nicht Jesu Geist inwendig in sich hatte. Was für ein Privileg wir haben, weil Jesu Geist wohnt in uns. Er ist in uns. Und wir können ihn mit unserem Herzen erkennen, wie viel mehr wir, die wir wirklich im neuen Bund leben und Jesus in uns lebt. Er hat ihn erkannt, er hat gesagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat nicht gesagt, du bist ein Zimmermann, du bist der Sohn der Maria. Er hat gesagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat verstanden, wo er wirklich herkommt und wo er hingeht. Er hat den Auftrag, er hat ihn erkannt. Er hat ihn wirklich mit dem Herzen erkannt. Und nicht alle Menschen, damals als Jesus hier auf der Erde war, haben sich darüber gefreut, über diese Aussage, die Jesus von sich selber getätigt hat, indem er sagt, ich bin Gottes Sohn. Viele Pharisäer haben Anstoß daran genommen. Deswegen wurde Jesus verurteilt, weil man gesagt hat, das ist Blasphemie, du machst dich zu Gottes Sohn. Und viele Pharisäer, Schriftgelehrte, die nur den Buchstaben kannten, aber nicht den Geist, der in dem Wort Gottes drin ist, nicht das Leben erkannt haben, nur den Buchstaben, haben Anstoß daran genommen. Und ich möchte mir einfach noch so zwei Bibelstellen mit euch angucken, wie die Pharisäer so darauf reagiert haben, auf diese Aussage von Jesus, ich bin Gottes Sohn. Und zwar in Johannes 8, Vers 19. Johannes 8, 19 kommen die Pharisäer zu Jesus. Und hier steht, da sprachen sie zu ihm. Wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Und das ist dieser Bibelvers, der doch jetzt, könnte man denken, im Gegensatz zu dem steht, was wir eingangs gelesen haben, wo Jesus sagt, ihr kennt mich, aber ihr kennt den Vater nicht. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr mich erkannt habt, habt ihr den Vater erkannt. Und das sind diese zwei verschiedenen Worte, kennen. Das eine meint dem Fleisch nach, nach dem Sehen, nach dem Hören. Und das andere meint erkennen. Wenn du in diese Beziehung zu Jesus reingekommen bist, wenn du ein Geist geworden bist mit ihm, wenn du eins geworden bist mit Jesus, dann hast du Jesus erkannt. Und Jesus sagt, dann hast du automatisch den Vater erkannt. Warum? Weil Jesus und der Vater eins sind. Sie sind nicht zu trennen. Jesus und der Vater sind eins. Und Jesus sagt, wenn du mich erkannt hast, hast du den Vater erkannt. Und daran sieht man, wer kennt Jesus dem Hörensagen nach und wer hat Jesus wirklich erkannt. Wenn du Jesus erkannt hast, hast du den Vater erkannt. Und es ist kein Erkennen oder Verstehen dem Verstand nach, keine Ansammlung von Wissen in deinem Kopf, sondern es ist etwas, was du mit deinem Herzensaugen erkennst. Was durch einfach über die Beziehung zu Jesus möglich ist. Und der Satz, den Hiob gesagt hat, der passt so treffend da rein, der gibt eigentlich so dieses ganze Thema wieder in Hiob 42,5. Gibt eigentlich so diese ganze Thematik von heute Abend wieder. Hiob, der durch eine Zeit durchgegangen ist, der vorher gedacht hat, ich kenne Jesus. Und der durch eine schwere Zeit gegangen ist und in dieser schweren Zeit Jesus wirklich erkannt hat, er sagt in Hiob 42,5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und das ist der Unterschied von Kennen und Erkennen. Kennen wir Jesus dem Hörensagen nach oder haben wir Jesus erkannt mit unserem Herzen? Können wir sagen, ich habe Jesus als den Tröster erlebt, nicht nur gehört, dass es ist, oder als den Beistand, als meinen Arzt. Und dann komme ich zu dieser Frage, wie gut kennen wir den Herrn? Weil Jesus sagt grundsätzlich, wenn wir zu ihm gehören, kennen wir ihn. Und es gibt so schön dieser Vers aus dem Johannes 10 wieder. Johannes 10, Verse 14 bis 15, sagt Jesus von sich, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und hier bei diesem Kennen steht dieses Wort Ginosko. Das bedeutet erkennen. Also auch Jesus sagt über dich, ich habe dich erkannt. Ich kenne dich nach dem Herzen. Und er sagt, wenn du zu mir gehörst, dann hast du mich auch erkannt. Du gehörst zu mir. Wenn du zu mir gehörst, dann hast du mich erkannt. Und da gibt es keinen Zweifel dran. Du hast Jesus erkannt. Das ist diese Grundbedingung überhaupt, Jesus zu erkennen. Aber ich glaube, dass es manchmal so ist, dass wir sagen, ja, wir haben den Herrn erkannt, aber es ist wichtig, dass wir nicht nur einmal im Leben diese Entscheidung getroffen haben, zu sagen, ich habe mich bekehrt, ich habe den Herrn erkannt, er ist der Sohn Gottes, Punkt. Und jetzt lebe ich irgendwie mein Leben weiter. Ich bin ja bekehrt. Sondern dass es wirklich so diese ständige Beziehung mit Jesus meint, dass wir ihn mehr erkennen, weil wir können Jesus mehr erkennen und wir können ihn tiefer erkennen. Wir können ihn in diesen Situationen, wo wir sagen, ich brauche dich hier als meinen Beistand, ich brauche dich hier als meinen Helfer, da können wir ihn erleben. Und Jesus und den Menschen damals ging es auch so, sogar seinen Jüngern, da gibt es die Stelle, wo Jesus mit dem Philippus spricht, kennt ihr bestimmt aus dem Johannes 14, ab Vers 8, sagt Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Ich bin so lange bei euch und du hast mich nicht erkannt. Vielleicht hat er ihn noch gar nicht erkannt. Aber ich glaube, dass diese Frage sich auch an uns heute Abend richtet. So lange bin ich bei dir, du hast mich schon erkannt, du bist in Beziehung zu mir eingetreten, so lange bin ich bei dir. Aber du hast mich in diesem Punkt deines Lebens noch nicht erkannt. Du hast mich noch nicht erkannt, dass ich dir so gerne helfen will auf deiner Arbeit. Du hast mich noch nicht erkannt da drin, dass ich dir so gerne Beistand sein will in der Erziehung mit deinen Kindern oder in deiner Beziehung zu deinen Eltern oder was auch in den Sorgen, die du hast, in dem Trost, den du brauchst. So lange Zeit bist du bei mir, aber du hast mich noch nicht als Trost in dieser Situation erlebt. Und ich möchte einfach so uns allen so diese Frage heute Abend stellen, wo haben wir den Herrn erkannt? Einmal, wo haben wir ihn erkannt? Ich habe es mir selber gestellt. Und habe mir aufgeschrieben, wo ich den Herrn erkannt habe. Und das finde ich so schön, weil es einmal zeigt, wo habe ich ihn noch nicht erkannt. Und einfach weil es auch aufbaut, wo du weißt, hey, ich habe wirklich Dinge mit Gott erlebt. Das ist wirklich lebendig. Er ist wirklich in meinem Leben, da hat er sich mir offenbart. Und einfach eine Situation aus meinem Leben kann ich sagen, Helfer. Helfer ist irgendwie so die erste Beschreibung von Jesus, die mir oft einfällt, wenn du mich fragen würdest, wer ist Jesus für dich? Er ist viel mehr als das. Aber das Erste, was mir ganz oft kommt, ist Helfer. Er ist mein Helfer. Ich fühle mich oft so, kennt ihr vielleicht auch, manchmal unfähig. Und ich weiß, Jesus ist mein Helfer. Und ich habe so viele Situationen gehabt, auch gerade, man hat das Studium abgeschlossen, man fängt eine Arbeitsstelle an und plötzlich merkst du, dass es so viele Dinge gibt im Beruf, die du gar nicht im Studium gelernt hast. Und du kriegst eine Aufgabe hier, zack, Aufgabe bitte erfüllen. Und ich habe oft gedacht, oh Herr, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht, woher soll ich das denn wissen? Und ich kann auch nicht wegen allem dann immer zum Chef rennen. Und ich habe jeden Morgen gebetet, Herr, du bist mein Helfer. Und habe mich an einem Wort aus der Bibel festgehalten, wo es heißt, er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit. Ich habe so oft mir dieses Wort genommen. Du hältst Hilfe für mich bereit. In dieser Situation, Jesus, brauche ich dich als Helfer, hilf mir in dieser Situation. Und ich habe es wirklich erlebt. Auf der Arbeit immer wieder, dass er mir Gunst gibt, wo ich Gunst brauche und dass es irgendwie hinkriegt mit mir auf der Arbeit, wo ich sagen kann, Herr, ich habe dich wirklich als Helfer erlebt. Du bist mein Helfer. Ich habe dich da drin erkannt. Oder eine Situation, die ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen, wo ich sagen kann, dem Hörensagen nach habe ich gewusst, dass Jesus mich sieht. Würdet ihr alle sagen, bestätigen, ja, Jesus ist der, der mich sieht, sagt die Bibel. Jesus ist der, der mich sieht. Klar, hätte ich auch nicht bestritten. Aber neulich hat Gott mir darüber eine Offenbarung geschenkt und die kam so plötzlich. Ich habe das gar nicht in dem Sinne gesucht, Herr, zeig mir, dass du mich siehst, sondern er hat es mir einfach gezeigt. Ich habe gesehen, wie er über mir ist und wie er mich anschaut. Und es waren viele, viele Menschen um mich rum, aber Jesus hat mir gezeigt, ich sehe dich. Ich sehe dich. Inmitten da, wo du stehst, ich sehe dich. Meine Augen sind auf dich gerichtet. Und ich wusste, ich sollte auch zu Menschen sprechen. Und Gott hat gesagt, was du brauchst, werde ich dir geben. Und es waren so viele Menschen da, wo man sagen soll, aber es sind doch so viele. Und trotzdem, und das meint er für jeden Einzelnen, auch in der Menschenmasse, aber sieht er dich. Er sieht nicht nur die Menschenmenge, sagt, irgendwie muss allen gedient werden, sondern er sieht dich persönlich mit deinen Herzensanliegen. Und das war so eine Offenbarung, wo ich sagen kann, ich habe es auch vorher gewusst, gekannt, aber jetzt habe ich es erkannt. Gott hat sich mir als der offenbart, der mich sieht. Es gibt so eine schöne Bibelstelle im Alten Testament, wo es heißt, du bist der Gott, der mich sieht. Elroy, glaube ich, heißt es Elroy. Du bist der Gott, der mich sieht. Und das war eine Offenbarung, die Gott mir geschenkt hat, wo ich sagen kann, danke Herr, ich habe dich als den erlebt. Und Gott hat so viele Offenbarungen für uns bereit, wo er sagt, ich möchte dir da drin begegnen, ich möchte dir das zeigen, dass du es erlebst, dass du es nicht nur dem Hörensagen nachkennst, sondern ich möchte, dass du mich da drin erlebst. Und Jesus sieht deine Situation, er sieht die Herausforderungen, in denen du stehst und er weiß, dass du ihn brauchst. Jeder, der hier sitzt, wir brauchen Jesus. Jesus sagt, ich möchte dir genau als der begegnen, den du heute Abend brauchst. Ich will das in dir erfüllen. Und je mehr wir Beziehungen mit Jesus pflegen, je mehr wir Gemeinschaft haben mit ihm, und das meint wirklich diese Herzensgemeinschaft, desto mehr können wir Jesus erkennen. Und das bedeutet, was ist Herzensgemeinschaft? Die Dani hat es am Dienstag auch so schön gesagt, ich habe am Dienstag schon gedacht, wow, das passt irgendwie auch hier in mein Thema. Das bedeutet einfach diese Zeit in seiner Gegenwart sein. Beziehung mit ihm haben, Gemeinschaft mit ihm pflegen, auch so zu ihm kommen, wie du bist. Nicht irgendwie was Frommes runterproklamieren, wo du sagst, drrm, so, jetzt habe ich mir das geholt, was ich brauche, sondern das meint wirklich, komm zu dir, Jesus, mit dem Herzen, so wie es ist, auch mit meinen Problemen, auch mit den Gedanken, die vielleicht nicht so schön sind. Ich komme offen zu dir, ehrlich, begegne mir da drin. Und wir begegnen ihm wirklich da drin, wenn wir mit offenem Herzen kommen, auf jeden Fall wird er sich dir zu erkennen geben da drin, weil er sucht die, die sich nach ihm ausrichten. Und je mehr wir Gemeinschaft mit Jesus haben, desto mehr können wir ihn erkennen. Und Jesus möchte, dass du ihn nicht nur kennst, sondern dass du ihn erkennst. Und wir erkennen ihn in unserem Herzen, weil er in deinem Herzen lebt. Ich kenne das von mir selber, dass ich manchmal denke, Herr, ich brauche eine Antwort von dir. In der und der Situation, sprich zu mir. Und dann richtet man sich so auf und sucht ihn wie in der Ferne, sagt, Herr, was sagst du? Ach, ich höre nichts. Und Jesus hat mir gesagt, nee, ich bin dir ganz nah. Ich bin nicht in der Ferne zu finden. Ich bin in deinem Herzen. Sagt das Wort Gottes in Römer 10, 8 heißt es, das Wort ist dir nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Und das Wort Gottes ist Jesus Christus. Und Jesus sagt, ich bin in deinem Herzen. Ich bin dir ganz nah, wie dir nur jemand nah sein kann. Ginosko, diese intimste Gemeinschaft. Es kann dir niemand näher sein als Jesus, weil er direkt in deinem Herzen lebt. Und Jesus ist immer da anzutreffen, wo er sich befindet. Und im Alten Testament war es so, dass er im Allerheiligsten gewohnt hat, im Tempel. Und Jesus sagt, heute habe ich mir ausgesucht, nicht in einem Tempel zu wohnen, der mit Menschenhänden gemacht ist. Ich habe mir ausgesucht, in einem Herz zu wohnen. Dein Herz ist mein Tempel, in dem ich wohne. 1. Korinther 3, 17 sagt, denn der Tempel ist heilig, der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Du bist ein Tempel für Gott, ein Tempel für den Heiligen Geist, weil Gott in dir lebt. Das ist der Tempel, das ist der Ort, wo Jesus sich aufhält. Das ist das Allerheiligste, in dem Jesus wohnt und in dem er sich offenbart und in dem er sich zu erkennen gibt. Das Allerheiligste ist genau in deinem Herzen. Und Epheser 3, Verse 17 bis 19 gibt es nochmal so schön wieder und sagt uns auch, verrät uns, was das Resultat davon ist, wenn wir Jesus erkennen. Vielleicht könnt ihr das einfach mit aufschlagen. Epheser 3, Verse 17 bis 19. Epheser 3, 17 bis 19, hier steht, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, jetzt kommt's, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Wow, also hier steht nochmal drin, der Christus wohnt durch den Glauben in deinem Herzen. Du glaubst an Jesus. Ich glaube, jeder, der heute hier ist, du hast Jesus in dein Leben eingeladen. Du glaubst an Jesus und Jesus sagt, ich wohne in deinem Herzen durch den Glauben. Und hier steht, wenn wir ihn erkennen, breite, tiefe Höhe von Jesus heißt nicht dieses nach dem Fleisch. Herr, wie groß bist du? Bist du 1,80? Bist du 3 Meter? Wie breit bist du? Ich will dich kennen, meint nicht dem Fleisch nach, sondern diese Höhe, Tiefe, Breite meint, seines Herzens, die Tiefe seines Herzens, die Länge, Breite, Höhe seines Wesens, das zu erfassen, wer Jesus ist. Und Jesus sagt, wenn wir ihn erkennen, werden wir erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Wir werden erfüllt. Das ist das Resultat. Und deswegen ist Jesus das so wichtig, dass wir ihn nicht nur kennen, sondern dass wir ihn erkennen, weil er sagt, du wirst erfüllt, wenn du mich erkennst. Komm in meine Gegenwart, hab Gemeinschaft mit mir, pfleg Beziehung mit mir. Du wirst erfüllt. Kolosser 2, 9 bis 10 spricht auch von der Fülle Gottes, Kolosser 2, 9 bis 10. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Die ganze Fülle der Gottheit hat sich ausgesucht, in Jesus zu wohnen. Jesus ist in dein Herz gekommen. Also ist automatisch die Fülle in deinem Herz, weil die Fülle ist in Jesus. Und Jesus ist mit seiner Fülle in dir eingezogen. Deswegen sagt die Bibel, wir sind in Jesus zur Fülle gebracht. Und wir können ihn genau da erleben, wo wir ihn brauchen. Und ich kann euch einfach so ein Erlebnis aus meiner persönlichen Zeit mit Jesus so weitergeben, das auch noch gar nicht lange her ist, ein paar Tage. Und zwar habe ich Jesus angebetet und ich habe gemerkt, oh, ich bin irgendwie vor Jesus. Und Jesus war da, ich war in seiner Gegenwart und ich wusste, ich bin im Allerheiligsten. Das Allerheiligste ist da, wo Gott ist, wo seine Gegenwart ist. Ich war im Allerheiligsten und die Offenbarung, die ich hatte von Jesus, und da hatte ich den Vers jetzt nicht vor mir. Die Offenbarung war, dass Jesus nicht nur der ist, der dir das gibt, was du brauchst. Das stimmt, Jesus gibt dir Liebe, Jesus gibt dir Frieden, Jesus gibt dir Trost. Aber die Offenbarung, die da war, war, du bist nicht nur der, der gibt, der sagt, ich habe Frieden, ich gebe dir Frieden, ich habe Liebe, ich gebe dir Liebe, sondern du bist der Friede, du bist die Liebe, du bist. Du bist genau das, was ich brauche. Du erfüllst es in dir selbst. Du als Person bist der, den ich brauche. Und es ist genau das, was diese Bibelstelle sagt. Wenn wir ihn erkennen, werden wir erfüllt zur ganzen Fülle. Alles, was Jesus ausmacht, alles, was er ist. Er selber ist das. Er ist nicht nur der, der verschenkt einzelne Dinge. Ja, er gibt dir das, aber er gibt es dir in seiner Person. Und es ist nie unabhängig von ihm zu kriegen. Wir können nicht sagen, hier, Jesus gibt mir Frieden, dann nehme ich Frieden, sagt tschüss. Sondern Jesus selber ist dieser Frieden. Und wenn wir mit ihm sind, sind wir im Frieden. Und wenn du mit Jesus bist, bist du im Trost, weil er da ist und er das verkörpert. Er selber ist das. Und dann hatte ich zwei Worte, die mir kamen in meiner stillen Zeit. Und das war einmal Bundeslade und Manna. Und ich habe in dem Moment nicht über einen bekommen oder mich nicht daran erinnert, dass es eine Verbindung gibt. Ich hatte nur diese Worte. Bundeslade wusste ich, das gehört ins Allerheiligste, das gehört zur Gegenwart Gottes, war mir klar. Manna steht für Versorgung, aber mir war nicht gleich klar, was ist diese Verbindung von Bundeslade und Manna. Und es waren die zwei Worte, die mir kamen in dieser Zeit, die ich mit dem Herrn hatte, Bundeslade, Manna. Da habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich ins Wort, will ich doch wissen, was möchte Gott genau damit sagen? Was gibt es für einen Zusammenhang von diesen beiden Worten? Was meint Jesus? Und da könnt ihr mit mir aufschlagen, mal den Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 9, weil der erklärt das nämlich ganz schön, was dieser Zusammenhang ist und warum hat Jesus diese zwei Worte gesagt, währenddem ich in seiner Gegenwart war. Bundeslade und Manna. Hebräer 9, ab Vers 2. Hier wird nochmal das Zelt beschrieben aus dem Allerheiligsten, wo Jesus damals gewohnt hat. Der Ort, wo er damals war. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte und die Tafeln des Bundes waren. Wow. Also hier haben wir so diese Verbindung. Bundeslade und Manna. Was hat das Manna mit der Bundeslade zu tun? Einmal wissen wir, die Bundeslade stand im Allerheiligsten. Wir haben gehört, das Allerheiligste ist in deinem Herzen. Das ist der Ort, wo Gott dir begegnet. Das heißt, die Bundeslade steht für die Gegenwart Gottes. Das ist schon mal wichtig, dass wir das festhalten. Und jetzt ist für uns doch wichtig, was ist denn in dem Allerheiligsten? Wenn doch dein Herz, wenn das Allerheiligste ein Bild ist für dein Herz, ist es wichtig für uns zu wissen, was bedeutet diese Bundeslade? Was bedeutet das, was in der Bundeslade war? Und das war einmal dieses Manna. Das war der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Und alle drei haben eine Bedeutung für die heutige Zeit. Das sind Sinnbilder, das ist ein prophetisches Bild für etwas, was Gott sagt. Das hat eine Bedeutung für dein Leben heute, was du erfahren kannst in der Gegenwart Gottes, weil es ist in der Bundeslade. Die Bundeslade steht für die Gegenwart Gottes. Also kannst du das, was diese drei Symbole bedeuten, kannst du in der Gegenwart Gottes erleben. Und deswegen ist es für uns so wichtig, rauszufinden, was bedeuten diese Symbole. Und der Stab Aarons und die Tafeln des Bundes, da möchte ich heute nicht drauf eingehen. Das kannst du zu Hause nachforschen, das hat auch eine Bedeutung. Tafeln des Bundes, klar, steht für die Beziehung, die wir mit Jesus haben, für den neuen Bund, dass die Dinge auf unser Herz geschrieben sind, nicht mehr nur in unser Wissen, nicht kennen, sondern erkennen. Aber Jesus hat speziell in der stillen Zeit mir das Manna aufs Herz gelegt und deswegen möchte ich da den Schwerpunkt setzen. Manna war also was, was in der Bundeslade war. Etwas, was du in der Gegenwart Gottes empfangen kannst. Was war das Manna? Die Situation damals, ihr kennt sie bestimmt, war, das Volk Israel war in der Wüste. Sie sind ausgezogen aus Ägypten. Sie waren abgeschnitten von jeglicher natürlichen Versorgung. Sie konnten nicht ernten. Sie wussten nicht, was sie am nächsten Tag essen sollten. Sie waren absolut abhängig von Gott. Und vielleicht kennst du das auch, wo du sagst, ich bin in einer Situation, kein menschliches Überlegen kann mir hier helfen. Ich bin abgeschnitten von allen natürlichen Quellen, die mir jetzt irgendwie helfen können. Du bist abhängig von Gott. Und das ist eine gute Abhängigkeit, weil Gott begegnet dieser Abhängigkeit und dieser Not. Wie er es auch hier getan hat. Das Volk Israel war in der Wüste, es konnte nichts ernten, es konnte nichts essen. Es war angewiesen auf Gott, dass Gott dieses Volk ernährt. Und das Volk hat gemurrt, aber das soll heute nicht der Punkt sein. Gott hat einfach in seiner Barmherzigkeit, obwohl dieses Volk gemurrt hat, hat er ihnen was gegeben. Und das können wir im 2. Mose lesen. 2. Mose 16, ab Vers 4. 2. Mose 16, 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das war diese Situation damals. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. In Vers 12 steht, zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen und am Morgen werdet ihr von Brot satt werden. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Total stark. Also auch hier wieder dieses Erkennen. Gott sagt, daran, durch diese übernatürliche Gabe, die damals gegeben wurde, wo das Volk Israel wirklich angewiesen war auf Gott. Es konnte sich nicht irgendwas Natürliches, naja Gott, wenn du mir nicht antwortest, dann nehme ich das. Es hatte nichts, es war angewiesen auf Gott. Und Gott sagt, daran erkennst du, dass ich wirklich der Herr, dein Gott bin. Ich habe deine Not gehört und ich gebe dir etwas, was ein Mensch dir jetzt gerade nicht geben kann in der Wüste. Das kommt vom Himmel. Es ist ein Wunder. Und an dieser übernatürlichen Gabe können wir Gott erkennen und daran, dass dieses Brot satt gemacht hat. Weil Gott sagt, das Brot wird dich satt machen und daran wirst du erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es ist etwas, was Gott dir gibt, ist etwas, was dich wirklich von innen heraus satt macht. Wie wir gelesen haben im Epheser, das dich erfüllt. Was dich erfüllt. Und im Vers 31 steht, dass das Haus Israel diesem Brot, was vom Himmel kam, den Namen Man gab. Und Man heißt im Griechischen Manna. Einfach, dass ihr wisst, dass dieses Brot, was vom Himmel kommt, auch wirklich dieses Manna ist. Das Brot, was vom Himmel kam, war dieses Manna. Und Jesus hat damals den Auftrag gegeben, hat gesagt, nehmt ein bestimmtes Maß von diesem Manna und bewahrt es auf und tut es in diese Bundeslade. Weil er gesagt hat, das soll da bleiben für die künftigen Generationen, für die Kinder, für die Enkelkinder, für die künftigen Generationen, dass sie ihnen zeigen können, hier, der Herr ist unser Gott, er hat was Übernatürliches gemacht. Ich kann dir es nicht nur erzählen, ich kann es dir zeigen. Hier ist das Manna, das hat er uns damals geschenkt, als wir auf ihn angewiesen waren. Und es wurde in der Bundeslade aufbewahrt. Und die Bundeslade war im Allerheiligsten, wo Gott sich offenbart hat, wo seine Gegenwart ist. Also das Manna, diese übernatürliche Gabe, das, was satt macht, ist in der Gegenwart Gottes. Und es ist ein prophetisches Bild für uns heute. Das heißt, Gott gibt uns dieses himmlische Manna, und wir werden uns gleich angucken, was dieses himmlische Manna für uns heute bedeutet. Gott gibt uns dieses himmlische Manna, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Es ist in seiner Gegenwart zu finden. Und es ist etwas, was dich satt macht. Es ist wichtig für uns, das zu wissen. Und das Neue Testament im Johannes 6, ab Vers 30, erklärt uns, was dieses Manna, was es damals, was Jesus, was Gott damals schon ausgesendet hat, was er uns auch heute gibt, dieses übernatürliche Brot. Jesus erklärt es, was ist dieses Manna, was ist dieses Brot, was ist das, was dich satt macht in seiner Gegenwart. Johannes 6, Verse 30 bis 35. Und zwar geht es darum, die Situation ist, die Juden kommen zu Jesus. Und dann heißt es, da sprachen sie zu ihm, die Juden, zu Jesus. Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Wer ist es? Jesus. Und dann heißt es, da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Oh, wie stark. Dieses Manna, was Gott damals ausgesendet hat, dieses, was übernatürlich er geschenkt hat, was satt gemacht hat. Jesus sagt, dieses Manna, dieses Brot des Lebens heute, das Brot, was für uns gekommen ist aus dem Himmel, das ist Jesus Christus selber. Er ist das Brot des Lebens, der wirklich dieses Leben gibt. Und das kannst du erfahren, wenn du in seiner Gegenwart bist. Weil wir haben gehört, das Manna ist in der Bundeslade, in der Gegenwart Gottes. Das heißt, Jesus ist in der Gegenwart, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dann begegnet uns Jesus da und er macht uns satt. Wir haben das gelesen, wir werden erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Jesus macht dein Herz satt. Und was ich hier so stark finde, ist, dass es nicht nur so ist, er gibt uns eine himmlische Gabe, wir holen uns die ab und dann gehen wir unseren Weg, sondern dass Jesus sagt, er hat sich ja vorgestellt mit einem Namen. Er hat gesagt, mein Name, er hat nicht gesagt, mein Name ist der, ich bin der, ich gebe. Ich gebe dir Frieden, ich gebe dir Liebe, ich gebe dir Trost. So hat er sich nicht vorgestellt. Sein Name ist nicht, ich bin der, ich gebe. So, ich habe Frieden, ich gebe dir, ich habe Liebe, ein Stück von mir, Liebe. Sondern er hat sich mit einem anderen Namen vorgestellt. Er heißt nicht, ich bin der, ich gebe. Er hat gesagt, ich bin der, ich bin. Das ist mein Name. Ich bin der, ich bin. Ich bin dein Frieden. Ich bin dein Trost. Ich bin dein Beistand. Ich bin deine Weisheit. Ich gebe dir nicht nur Weisheit, ich bin deine Weisheit. Ich bin deine Weisheit. Und das finde ich so genial. Das ist wirklich das, auch was ich erlebt habe, wo ich wusste, das ist nicht nur Gott gibt uns das, ja. Aber er ist es. Er sagt, ich bin. Und die Jünger reagieren genauso wie wir oft. Gib uns das Brot. Und Jesus sagt, ich bin das Brot. Ich bin das Brot. Und Jesus hat sein ganzes Leben uns gegeben. Er selber ist das Brot und er hat alles gegeben. Er selber verkörpert das, was du brauchst. Und er möchte dir da drin begegnen. Und deswegen ist es so wichtig für Jesus, dass er sagt, ich möchte, dass du mich nicht nur dem Hören sagen nachkennst. Ich möchte, dass du mich erkennst mit deinem ganzen Herzen. Ich möchte, dass du nicht nur sagst, ich habe Jesus einmal erkannt, als ich zu ihm kam. Und vielleicht noch einmal. Jesus sagt, das ist, etwas, was wir täglich leben können, was damit zu tun hat, dass wir Beziehung mit Jesus pflegen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und Jesus sagt, ich möchte dir jeden Tag in der Situation, in der du bist, begegnen als der, den du da drin brauchst. Ich möchte dir begegnen als der, der dich sieht. Ich will dir begegnen als dein Arzt, als dein Tröster, als dein Beistand. Und wir können das, weil wir haben gesagt, wir haben Jesus unser Leben gegeben. Wir haben ihn erkannt, Ginosko, wir sind eins geworden. Und Jesus sagt, dass er jeden Mangel ausfüllt. Er ist dieses Brot des Lebens. Er selber verkörpert, ist in Person das, was du brauchst. Und dieser Ruf von Jesus, glaube ich, und diese Aufforderung an uns heute Abend ist einfach dieses, oh, komm in meine Gegenwart, ich möchte es dir geben. Und das ist keine Anstrengung. Das ist einfach zu sagen, ich komme, wie ich bin, mit all den Bedürfnissen, die ich habe, mit meinem Herzen, so wie ich bin, komme ich für dich, Gott. Ich tauche ein in deine Gegenwart. Ich gebe dir mein Herz und ich danke dir, dass du mir da drin begegnest. Wenn du Jesus begegnest, dann begegnest du ihm in dem, was du brauchst. Als dein Arzt, als dein Beistand, als dein Tröster, als deine Weisheit, als der, der jede Angst wegnimmt. Und so ist einfach so diese Aufforderung an uns heute Abend und allgemein für uns, auch wenn wir gehen, dass wir Gemeinschaft haben mit Jesus, dass wir Beziehung mit ihm pflegen, weil er da drin ist. Du begegnest Jesus in deinem Herzen. Er ist da zu finden, wo seine Gegenwart ist. Und das Allerheiligste, seine Gegenwart, ist in deinem Herzen. Die Decke ist weggenommen, du siehst ihn mit aufgedecktem Angesicht an. Und du kannst ihm heute Abend da begegnen, wo du ihn brauchst. Weil er ist da, er ist das Leben. Er hat gesagt, ich bin der ich bin. Ich bin verkörpert. Ich bin das, was du brauchst. Amen.